Guten Morgen auch von meiner Seite, liebe christliche Gemeinde, liebe Geschwister. Ich wurde aufgefordert, noch mal kurz mich vorzustellen. Einige vielleicht kennen mich noch. Ich war vor fast 2 Jahren schon mal hier gewesen. Ich bin Leonardo, bin Mitglied in der Gemeinde der Südstraße. Jetzt war ich einige Zeit in Rom gewesen, habe dort ein wenig handwerkliches Arbeiten gelernt und nebenbei noch bei der Gemeinde Rom dabei gewesen, eine sehr kleine Gemeinde, wo wir nur zu 12 Personen waren, 13 Personen. Und doch müssen wir auch in solchen Situationen daran denken, dass der Herr sagt, wo 2 oder 3 in seinem Namen vereint sind. Und ihr könnt euch, das sage ich euch von ganzem Herzen, glücklich schätzen, dass ihr eine so reiche Gemeinschaft habt miteinander. Dann ist dem Herrn die Ehre. Heute wollen wir miteinander ein bisschen unter die Lupe nehmen, die Glückseligpreisung. Und dann wollen wir darauf eingehen und ein wenig betrachten, wie des Herrn Wege und des Herrn Sicht anders ist als die von den Menschen und zeitweise auch die unsere. Dazu können wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Ich würde des Kontext wegen auch noch ein paar Verse aus Kapitel 4 mitnehmen. Dann können wir gemeinsam lesen aus Matthäus Kapitel 4, die Verse 23 bis Vers 12. Matthäus 4, 23. Jesus durchzog Galiläa, ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und alles Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Da brachten sie zu ihm allerlei Kranke, die von vielerlei Gebrechen und Schmerzen getroffen waren, Besessene und Epileptische und Lahme, und er heilte sie. Große Volksmengen folgten ihm, von Galiläa, von der Dekapoli, von Jerusalem, von Judäa und von jenseits des Jordans. Jesus sah die Volksmengen, stieg auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm, und er öffnete den Mund und lehrte ihn und sprach: Glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn an ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beleidigen und verfolgen und lügnerisch gegen euch jedes böse Wort sagen werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn genau so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Bis hier. Und wir sehen hier, wir sind relativ am Anfang des Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums. Und in den Versen, die wir noch nicht gelesen haben, ein paar Verse zuvor, da ruft der Herr Jesus seine ersten Jünger. Und nun hat er das Land durchzogen und wir lesen, er hat das Evangelium, das heißt die frohe Botschaft des Reiches, den Leuten gepredigt und hat sich allen Menschen angenommen. Hat gesagt, steht geschrieben, alle Krankheiten, alle Gebrechen hatten sie, aber auch alle Schmerzen. Ja? Und darin sehen wir auch die seelischen Schmerzen, die ganzen Menschen alle getragen haben. Ja? Für sie war der Herr Jesus da. Und natürlich hat sich das auch rumgesprochen, wenn jetzt plötzlich aus Galiläa jemand kommt und dann die Leute heilt, sogar Besessene, sogar Lahme, Epileptiker. Und so haben sich die ersten Volksmengen gebildet und sind ihm nachgefolgt. Und damit haben wir jetzt in den Kapitel 5 bis 7 von dem Matthäus-Evangelium seine erste große Rede an das Volk von dem Herrn Jesus, die Bergpredigt. Und die beginnt er mit den Seligpreisungen. Und was wir hier sehen können, ist, dass viele Dinge, nicht nur wie das damals war, sondern auch aus heutiger Sicht sind ganz anders, wenn wir jemanden glücklich schätzen würden hier in dieser Welt. Er fängt an mit den geistig Armen, ja. Hab vorhin noch kurz mit dem Andreas unterhalten, dass ihr hattet wohl vor einiger Zeit darüber gesprochen und dass man dann auch, dass man geistig arm auch so auslegen kann, im Kontrast zu der geistlichen Elite des Landes, welche die Pharisäer waren, die viel von der Tora auswendig gelernt hatten und rezitiert hatten und im Endeffekt waren dann doch nur kein Herzensglaube, sondern nur ein Lippenglauben, sagen wir mal. Heutzutage gibt es ja diesen Begriff der Namenschristen, ja. Damals hatten die Pharisäer eigentlich gut angefangen, indem sie sich gesagt haben, wir wollen uns dem Wort Gottes widmen. Doch im Nachhinein haben sie sich nur festgehalten an den Worten, aber haben nicht zwischen den Zeilen gelesen, haben es nicht in die Herzen aufgenommen, das Wort. Tatsächlich hätte ich geistlich arm jetzt auch wortwörtlich verstanden, ja, dass, wenn ich das jetzt übersetzen würde aus meiner Sprache, dann würde da stehen, arm an Geist, also damit meint man an Verstand. Und besonders heutzutage versucht man ja, mehr toleranter zu sein und alles. Und trotzdem ist man dann getroffen davon, dass in der Gesellschaft man sagt, okay, wenn es solche Menschen gibt, dann hat man Mitleid mit denen. Aber der Herr Jesus sagt, die sind glückselig, die haben ein großes Vorrecht. Wieso? Weil solche Menschen, die geistlich arm sind, die haben auch eine gewisse Unschuld in ihren Herzen. Es ist, als hätten sie nicht dieses genetische Material, was wir haben, das wir von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis zwischen Gut und Böse haben. Ja? Diese Menschen zum größten Teil, ja, es ist nicht immer so, aber zum größten Teil können sie keine entschiedene Sünde begehen, weil sie einfach eine Unschuld in sich haben. Und das ist für sie wie ein Ticket in das Reich Gottes. Ihrer ist das Reich der Himmel. Eine Eintrittskarte, ja. Schauen wir weiter. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und wir haben vorhin schon gehört, alle Menschen werden von Trauer betroffen. Das ist unabhängig, egal ob man in der Gemeinde Teil ist oder noch nicht. Vielerlei Schicksalsschläge können uns treffen. Und so kann es auch geschehen, dass die im Glaubensleben auch einen zum Wanken bringen. Aber in den meisten Fällen sollen genau diese Momente, in denen wir als Mensch verzweifeln, genau in diesen Momenten können wir zum Herrn kommen und uns ganz ihm anvertrauen und auch sagen, egal welches Leid uns trifft, dass wir wissen, der Herr hat den besten Plan, denn wir wissen aus seinem Wort, Gott ist die Liebe, Gott ist gut und es steht auch geschrieben, alles wird zum Besten denen, die an Gott glauben, das sagt uns der Römerbrief, denke ich. Ja? Wir haben auch eine, ich sag mal, Parallelstelle am Ende der Heiligen Schrift in der Offenbarung, wo in Offenbarung 21, Vers 4 geschrieben steht, er, also Gott, wird jede Tränen von ihren Augen abwischen und es wird kein Tod mehr sein, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz, denn die ersten Dinge sind vergangen. Und tatsächlich, nun gilt es uns als Christen, in jeweiliger Trauer an dem Herrn festzuhalten, weil wir wissen, jetzt müssen wir vielerlei ertragen. Aber Paulus sagt, es wird nichts sein im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar gemacht werden soll. Und deswegen können wir uns auch alle Zeit freuen, so wie auch geschrieben steht in Thessalonicher Brief. Ja, freut euch alle Zeit. Deswegen haben, weil wir eine lebendige Hoffnung in dem Herrn haben, deswegen, auch wenn wir trauern müssen, zweitweilen auf Erden, können wir glückselig sein. Aber dazu braucht es natürlich diesen Glauben, diese Gewissheit an den Herrn. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist, einen ähnlichen Vers haben wir auch schon im Alten Testament in dem Psalm. Das wäre Psalm 37, Vers 11, wo geschrieben steht, glückselig sind die Demütigen, denn sie werden das Land erben. sind zwei ähnliche Begriffe, zwei Synonyme vielleicht, aber doch nicht dasselbe. Ja, Demut und Sanftmut. Und auch hier leben wir heute wieder in einer Gesellschaft, die das etwas anders sieht. Ja, wir reden von einer Ellbogengesellschaft, wo man natürlich sich versucht durchzusetzen. Wenn man erfolgreich sein möchte in dieser Welt, muss man sich gegen seinen Nächsten durchsetzen und auch sich nicht scheuen, mit den Menschen dann auch entsprechend umzugehen. Es geht oftmals nur um den persönlichen Erfolg. Es geht darum, es zu etwas zu bringen in dieser Welt. Wo wir, wenn wir uns an das Wort des Herrn halten und wenn wir wissen, dass es sich bei all diesem, was wir hier in dieser Welt finden, Salomo sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, dass es sich nur um Ablenkung handelt, dann können wir dem auch entgegenstehen. Denn unser höchstes Gebot ist ja, wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Und dann das Nächste, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Liebe, die hat uns der Herr Jesus vorgezeigt in seinem Lebenswandel, ja. Und wenn wir ihn in unserem Herzen aufgenommen haben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wollen wir auch dies von ihm lernen. Und dann ist es unser höchstes Gebot, unseren Nächsten zu lieben und auch diese Sanftmut zu tragen. Wir haben ein paar Verse im Epheserbrief, die finden wir in Epheser Kapitel 4, die Verse 2 und 3. Und zwar im ersten Vers geht es darum, der Paulus sagt, benehmt euch eurer Berufung würdig. Und dann sagt er, wie wir das tun sollen. Epheser 4, 2. Mit jeder Demut und Sanftmut, mit Geduld, euch gegenseitig in Liebe ertragend. Eifert danach die Einheit des Geistes, mit dem Band des Friedens zu erhalten. Natürlich ist das wichtig, dass wir unserem Nächsten in Sanftmut begegnen. Wie viel wichtiger, dass wir bei uns innerhalb der Gemeinde dieses Bund des Friedens haben, dass wir einander auch ertragen, dass wir unsere Einheit bewahren. Hier steht geschrieben, mit Demut, mit Sanftmut, mit Geduld. Und das braucht es auch. In vielerlei Gesprächen. Wenn wir nicht sanftmütig sind, dann werden wir natürlich uns sofort rasch beleidigen lassen. Dann werden wir natürlich sofort aufbrausend werden. Wenn wir nicht geduldig sind, wie können wir dann standhalten den Worten, die an uns gerichtet werden, ohne dass wir dann sofort versuchen, dazwischen zu reden und dann zu antworten, uns zu verteidigen. Wenn wir nicht demütig sind, dann können wir auch keine Korrektur dann akzeptieren. Dann sind wir zu stolz, um uns berichtigen zu lassen, uns zu ermahnen zu lassen. Ja? So sollte es nicht sein. Schauen wir weiter in den Seligpreisungen, Vers 6. Glückselig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Ich würde das an dieser Stelle nicht so verstehen, dass man dann sagen müsste, sei vorsichtig, wonach du bittest. Natürlich, wir wissen, der Herr wird eines Tages Recht sprechen. Wenn man jetzt nach Gerechtigkeit fragt, so wird eines Tages auch Gerechtigkeit geschehen, ja. Aber wir sehen im Kontext der Seligpreisung, dass es hier um das geht, was von der Welt verachtet und verstoßen wird. Und deswegen können wir das Wort Jesu auch verstehen als Wort an die Unterdrückten, die ungerecht behandelt werden, aufrichtig, ja. Und die darin Leid tragen müssen in dieser Welt. Denn wir wissen, dass Gott ein gerechter Richter ist, aber wir haben im Moment eine Gnadenzeit. Und natürlich sollte uns wichtiger sein, diese Gnadenzeit, es steht geschrieben, kauft die Zeit aus, diese Gnadenzeit zu nutzen. Gottes Gericht wird schon kommen, früh genug. In der Zwischenzeit müssen auch wir, jeder Einzelne von uns, bin ich mir sicher, viele Ungerechtigkeiten erdulden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir haben gerade nachgedacht über die Sanftmut, die Demut, die Geduld. Und auch hier braucht es Geduld. Wir haben vielerlei Verheißungen im Worte Gottes. Aber in dieser jetzigen Zeit, welche im Vergleich zur Ewigkeit nur ein Hauch sind, wie viele Jahre ein jeder von uns auf dieser Erde hier leben mag. Ja? Eines Tages wird Gerechtigkeit gesprochen werden. Und dieser Hunger und Durst, diese Ungerechtigkeit wird getilgt werden. Schauen wir weiter. Glückselig die Barmherzigen, denn an ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Auch hier in diesem Wort Barmherzigkeit haben wir ein so starkes Element der Nächstenliebe, sich zu erbarmen. Wir haben auch im Matthäusevangelium Kapitel 9 sehen wir das, wo Jesus die Volksmengen sieht, die ihm nachfolgen. Und es steht geschrieben, er wurde erpackt von Erbarmen. Er war innerlich bewegt, sagte, oder er wurde von Mitleid betroffen, sagt auch eine deutsche Übersetzung, ja. Dass man wirklich von diesem, dass man seinen Nächsten nicht anschauen kann, ohne diese Anteilnahme, die wir vom Herrn Jesus lernen können. Es wird auch ein Vers, der ein wenig das Gesetz, die Tora zusammenfassen versucht, finden wir in Prophet Micha. Micha, Kapitel 6, Vers 8. Und dort steht uns folgendermaßen geschrieben. Micha 6, Vers 8. O Mensch, er hat dir gezeigt, was gut ist. Also Gott hat dir gezeigt, was gut ist. Was anderes verlangt von dir der Herr, als dass du nicht die Gerechtigkeit ausübst, die Barmherzigkeit liebst und demütig mit deinem Gott wandelst. Hier haben wir wieder einen Dreisatz. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut. Gerechtigkeit können wir von uns aus nicht erlangen. Gerechtigkeit haben wir von des Herrn Gnade, ja. Und wir wissen, so erklärt uns das auch zu großen Teil der Römerbrief, dass wir beständig vom Herrn gerechtfertigt werden, wenn wir zu ihm kommen und Buße tun. Und so wollen wir Gerechtigkeit üben, uns an sein Wort halten und sein Wort auch tun. Zeugen sein in dieser Welt und ihm treu bleiben, egal wie es uns gerade geht. Weil wir wissen, treu ist er, der die Verheißung uns gegeben hat. Wieder finden wir Verse im Epheserbrief, Kapitel 4. Und ich möchte lesen Epheser Kapitel 4, die Verse 31 bis Kapitel 5, Vers 2. Fort von euch alle Bitterkeit, jeder Wut und Zorn und Geschrei und Beleidigung mit jeglicher Art Bosheit. Seid stattdessen freundlich und barmherzig einander. Vergebt euch gegenseitig, wie auch euch Gott in Christus vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst gegeben hat als Darbringung und als Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und hier sehen wir diesen Gegensatz, ja. Natürlich, wir haben gerade gehört von Leid, von Ungerechtigkeit, natürlich kann es dort auch zu Bitterkeit kommen. Natürlich kann es dort auch zu Zorn kommen. Steht auch geschrieben, zornt und sündigt nicht. Aber wenn wir in Gottes Wort verharren, wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, unserem Herrn Jesus, dann gibt es keinen Platz mehr für diese Bitterkeit. Und es ist ein täglicher Kampf auch, gegen so etwas anzukämpfen, gegen Bitterkeit, gegen Wut. Und natürlich, wenn wir nicht die Zunge im Zaum halten, der Jakobusbrief warnt uns vielerlei davor, dann kann auch ein falsches Wort herauskommen. Aber stattdessen sollen wir freundlich miteinander sein. Das ist eine Frucht des Geistes, die Freundlichkeit. Genauso wie auch die Sanftmut. Und wir sollen barmherzig sein, einer mit dem anderen. Und uns gegenseitig vergeben, weil wir wissen, auch das Vaterunser sagt es schon. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir beten um Vergebung, aber wir wollen nicht, wir wollen selber natürlich nicht ungerecht sein. Selber beten wir vor der Vergebung beim Vater und dann vergeben wir nicht unserem Nächsten oder in anderen Fällen unseren Geschwistern. Das sei nicht recht. Stattdessen denken wir auch an die Verse, die ein wenig vorher kommen. im Kapitel 4 von Epheserbrief, sondern stattdessen die Einheit in Christus bewahren durch das Bund des Friedens. Wir lesen weiter. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und dieses reine Herz in unserem Lebenswandeln, das müssen wir auch mehrmals reinigen. Wir müssen mehrmals zu Gott kommen. Erinnert euch an das letzte Abendmahl, als Jesus zu den Jüngern kommt und sich erniedrigt und ihnen die Füße wäscht. Ähnlich ist das auch bei uns. Wir haben gerade gehört, wir sollen uns prüfen vor dem Abendmahl. Und so sollen wir uns auch beständig prüfen, ob wir nicht einen Fehltritt bei uns entdecken. Und wenn wir dies tun, dass wir das dann nicht nur erkennen, sondern auch dem Herrn bekennen. Und der Herr ist reich an Vergebung. Bei ihm gibt es viel Vergebung. Er will uns nicht in unserer Sünde lassen, sondern er sagt uns durch David, dass die Sünde wird von allen Chroniken wird sie herausgelöscht werden. Aber wenn wir reinen Herzens zu ihm kommen, und so reinigt er beständig unser Herz. Und vielleicht haben wir in dieser Weise die Möglichkeit, ein reines Herz zu finden, wenn wir mit der richtigen Herzenseinstellung zum Herrn ins Gebet gehen. Wenn wir wissen, dass wir nicht leichtfertig umgehen mit der Vergebung des Herrn, sondern Ehrfurcht haben vor ihm, der alles für uns gegeben hat. Und so werden wir einst, so ist die Verheißung des Herrn, so werden wir Gott schauen. Und wir werden sein wie er, sagt uns der Römerbrief, denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Auch hier haben wir mancherlei Parallelstellen, zum Beispiel Hebräer 12, Vers 14 sagt uns, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne den niemand den Herrn schauen wird. Etwas ähnlich. Wir haben gerade gesprochen, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Jetzt haben wir hier, wenn wir nicht den Frieden suchen mit den Menschen und wenn wir uns nicht heiligen darin, dann werden wir den Herrn nicht sehen. Römer 12, Vers 18 sagt uns auch über den Frieden. Wenn es möglich ist, was von euch abhängt, sucht den Frieden mit jedermann. Nun ist aber die Frage, wie können wir den Frieden mit unseren Mitmenschen suchen, wenn wir noch nicht selber den Frieden haben mit Gott? Man kann, natürlich kann man sich innerlich rühmen und sagen, gut, ich habe nicht Streit mit niemandem, habe ich sonst nicht. Aber wenn die Seele, wenn das Gewissen in einem unruhig ist, dann kann auch der Friede, den wir nach außen tragen, kein wahrer Friede sein. Und deswegen müssen wir als erstes Frieden mit Gott haben. Dann aber schauen, dass wir Frieden mit unserem Nächsten haben, ja, wie wir gerade gelesen haben in Römer und Hebräer. Das ist in unserem jeglichen Umfeld, bei unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Es ist immer wieder dieser Kampf gegen die Bitterkeit, gegen die Wut, gegen den Zorn und gegen die falschen Worte. Es ist dieser Kampf, Sanftmut im Herzen zu tragen, Demut und Geduld. Weil wir wissen, wir können einander vergeben, denn Gott hat uns vergeben. Wir können die Ungerechtigkeit aushalten, denn wir müssen nicht auf unser Recht bestehen. Aus Gnade leben wir. Weil wir das unsere Gerechtigkeit wünschen, weil wir auf unser Recht harren. Wir harren auf den Herrn und auf seine Gnade. Wir wissen, aus Gnade wird er uns zu sich holen. Und dann werden wir ihn aus Gnade schauen. Und der dritte Schritt, von dem wir hier lesen, ist dann Frieden stiften, Frieden fertigen, Frieden schaffen. Ja? Und das können wir in Wort, in Tat und im Gebet. Und als Propheten sind wir auch dazu berufen, für den Frieden zu beten in der Welt. Ja? Was auch interessant ist, die Auflösung ist ja, sie werden Kinder Gottes heißen. Jetzt habe ich eine rhetorische Frage an Sie. Heißen wir denn nicht schon Kinder Gottes, wenn wir dem Herrn treu nachfolgen? Er hat uns schon so genannt. Aber hier steht geschrieben, es werden die Kinder Gottes heißen, die den Frieden stiften. Es ist quasi ein resultativer Imperativ. Der Herr nennt uns schon seine Kinder. Und hier steht geschrieben, als Kinder müssen wir dann Frieden stiften. Wieso? Weil unser Herr selber, der Herr Jesus, ist der Friedefürst. Das ist auch ein weiterer Name von ihm. Und als Kinder des Friedenfürsten, wenn wir diese Beziehung mit ihm pflegen, wenn wir bei ihm verharren, dann wird er uns mit seinem Frieden füllen. Und sein Friede, an anderer Stelle steht geschrieben, der alle Verstand übersteigt, den können wir dann in die Welt bezeugen und weitergeben. Glückselig, die verfolgt werden aufgrund der Gerechtigkeit willen, um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beleidigen und euch verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch sagen, um meinetwillen. Und hier gibt der Herr Jesus schon direkt selber die Antwort, warum das so ist. Freut euch und jubelt euch, denn ihr habt einen großen Lohn im Himmel. So haben sie schon die Propheten, die vor euch waren, verfolgt. Wir haben vorhin gehört, dieses kurze Zeugnis auch von Open Doors in Nigerien. Und interessant ist dieser Satz, wie gerade gesprochen wurde, auf dem Bild von diesem Traktat, diese Frau ist lächelt und spiegelt einen Frieden wider. Und gerade solche Worte Jesu können ein großer Trost sein solchen Menschen und können einen Zuversicht und Gewissheit geben und Frieden. Wir sind ja nicht ganz davon betroffen, nicht wahr? Wir werden vielleicht belächelt, manchmal auch verlacht. Selten werden wir auch dann diskriminiert. Hier in Deutschland zurzeit ist das so. Wir haben ja noch gar nicht dieses Maß. Wir sind es ja gar nicht gewohnt, diese Verfolgung, die etliche unserer Geschwister in der ganzen Welt, in islamischen Ländern, auch in anderen Ländern, in Diktaturen, korrupten Ländern, die unsere Geschwister dort erleiden müssen. Und es ist interessant, wie jemand an Jesus festhalten kann und trotz diesen paradoxen Umständen, diesen widrigsten Umständen von Verfolgung, von Folter, sich freuen kann und jubeln kann. Wieso? Weil man an dem Herrn festhält und ihm von ganzem Herzen glaubt und weiß, dass was jetzt ist, das ist nur für eine kurze Zeit. Beim Herrn Jesus haben wir unser ewiges Heil. Und in der Zwischenzeit wollen wir ihm treu so bleiben, so wie er auch uns treu ist, als liebender Vater. Es gibt diese Geschichten, dass es schon mancherlei Leuten zum Zeugnis war, als gefolterte Geschwister festgehalten haben und trotz wirklich diesem Schmerzen, diesen körperlichen Schmerzen, am Herrn festgehalten haben und Freude bewahrt haben. Wie kann man sich dort freuen? Gottes Wege sind nicht unsere Wege, ja? Und als Gottes Kinder wollen wir nicht auf das Jetzige schauen, sondern auf das Zukünftige. Römerbrief sagt uns auch, wenn wir sehen würden, was wir hoffen, was für eine Hoffnung hätten wir dann? Das wäre ja keine Hoffnung, das wäre kein Glaube. Darum aber wollen wir festhalten am Herrn. Und aufgrund unserer Lebenserfahrung wissen wir, der Herr trägt durch, er führt durch jegliche Schwierigkeiten. Er ist unser liebender Vater, er will uns nicht zuschanden werden lassen. Wir haben das Möglichkeit vom Gebet stets zu ihm zu kommen. Das sollen wir tun, er will, dass wir beständig beten, diese Gemeinschaft mit ihm pflegen und ihm auch alles anvertrauen, was uns bedrückt, was uns zu Trauer führt, ja? In all dem sehen wir, dass diese, man würde heutzutage sagen, die niedrigsten Menschen, die bis aufs Blut verfolgt werden, die sich bei Sanftmütigen, mag man sagen, die sich alles gefallen lassen, die nicht gegenwettern und alles, sondern ihren Frieden, Herzensfrieden bewahren, Man würde sagen, das sind die Niedrigsten, aber für den Herrn sind das gerade die Glückseligsten. Die, die einst den Herrn schauen dürfen aus Gnade. Ich möchte mit euch einen Text betrachten in 1. Korintherbrief. Ich möchte mit euch lesen 1. Korinther Kapitel 1 von Vers 26 bis Vers 31. Schaut nun, Brüder, eure Berufung. Unter euch sind nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Adlige, sondern Gott hat das Törichte der Welt erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Gott hat das Schwache in der Welt erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Gott hat das Unadlige der Welt und das Verachtete erwählt, ja sogar die Dinge, die nicht sind, um zu nichts zu machen die Dinge, um zunichte zu machen die Dinge, die sind, damit sich niemand vor Gott rühme. Und es ist dank ihm, dass ihr in Christus Jesus seid, der von Gott für uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht worden ist, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Und hier sehen wir diesen Gegensatz. Heutzutage, wenn wir lesen von den großen Weisen, von den großen Verständigen, gibt es ja vielerlei von Wissenschaftlern, Theoretikern, die schreiben ihre Ideen auf, schreiben Bücher. Sie forschen ein bisschen und machen einen Haufen Geld von solchen Sachen. Und auch sowas ist ein großer Erfolg in dieser Welt. Andererseits viele Mächtige, viele Adlige. Gibt es genauso Leute, die Karriere machen mit ihrer Industrie, mit ihrer Arbeit, viel Geld anhäufen und dann meinen, dass sie etwas gelten, dass sie es zu etwas gebracht haben. Und doch steht geschrieben, was bringt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele dabei verliert? Hier steht geschrieben, Gott hat das Unadlige, das Verachtete erwählt. Ja, die Dinge, die nicht sind, man kann sagen, die Dinge, die nichts gelten, um die Dinge zunichte zu machen, die etwas sind, um die Dinge zunichte zu machen, die etwas gelten. Denn wenn man in dieser Welt, nach den Maßstäben dieser Welt, erfolgreich werden möchte, und das dann auch wird, dann gibt es diesen Schleier, dann gibt es diese Blindenschleife des Stolzes, die einen daran hindert, Gott zu erkennen, die einen daran hindert, weil man zu sehr auf sich selber schaut, auf seine eigenen Taten und das, was man vollbracht hat. Und dabei verpasst man, dass alles, was man in dieser Welt erreichen kann, man kann sich vielerlei Häuser bauen, man kann vielerlei Reichtümer anhäufen, aber auch Salomo sagt, wenn du eines Tages von dieser Welt gehst, was wird dann daraus werden? Am Ende kann man sich nicht in den Himmel reinkaufen. Nur in der Demut, wer sich vor Gott demütigt, der kann zu ihm kommen. Und der Herr will ihn annehmen. Damit sich niemand rühmt für seine Taten, sondern dass wir in Gott unseren Ruhm haben. Hier steht geschrieben, es ist eine interessante Aufzählung. Gott ist für uns Weisheit oder Wissen, Wissen, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und so ist das, wenn man Gott erkennt. Zuerst hat man dieses Wissen, zuerst erkennt man, dass es Gott gibt. Dann lernt man, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass man Sünder ist, dass man Vergebung braucht, dass man sie nur bei Christus findet, bei Jesus, der sein Blut gelassen hat. Und wenn wir uns dann zu ihm bekehren, dann kommt die Gerechtigkeit, der zweite Teil der Aufzählung. Dann werden wir recht gesprochen vom Herrn und haben unser Heil in ihm. Dann bleibt es natürlich nicht dabei. Dann kommt unsere Zeit, die der Herr einen jeden unterschiedlich geschenkt hat, die Zeit der Heiligung, der Nachfolge, der Treue, dem Herrn treu zu dienen und bei ihm zu bleiben, sich für ihn einzusetzen und, wie auch der Herr Jesus sagt, in allem zuerst die Gerechtigkeit des Reiches Gottes suchen, nicht seine eigene. Und zum Schluss, wie offen in der Offenbarung öfters aufgezählt wird, wer überwindet, ja, wer festhält, dann kommt die, ich sag mal, endgültige Erlösung. Und darin können wir uns in dem Herrn rühmen. Denn der Herr, wir rühmen seinen Namen, er hat es vollbracht. Und wie wir uns auch, in was für einer Lage wir uns auch befinden, was wir auch erdulden, ertragen müssen, Ruhm sei dem Herrn, der uns davon erlösen wird, endgültig. Ja? Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Und es durfte heute nicht fehlen, ein paar bekanntere Verse aus dem Jesaja-Buch, Prophetiebuch, Kapitel 55, die Verse 8 und 9. Jesaja 55, 8 und 9. Meine Gedanken sind nämlich nicht eure Gedanken, noch eure Wege sind meine Wege, spricht der Herr. Sondern wie die Himmel hoch über der Erde sind, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott ist heilig. In ihm ist nichts, kein Ansatz von Schatten. Er ist erhaben. Er hat eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Er ist ewig. Er ist nicht der Zeit unterworfen. Was jetzt ist, er hat schon gesehen. Was kommen wird, er hat es schon gesehen. Und wenn wir von unserem Vater lernen, der Hebräerbrief hat diese Worte in Hebräer 12, wo geschrieben steht, den Blick auf Jesus richtend. Steht geschrieben, wir haben eine große Anzahl an Zeugen, ja, die wir in dem Wort Gottes niedergeschrieben haben. Und in unserem Lebenslauf, in unserem Glaubenslauf, in diesem Wettlauf, wir können auch sagen, gegen die Zeit durchzuhalten, dran zu bleiben, sollen wir den Blick auf Jesus richten. Nicht abwenden, diesen Blick. Der den Vollkommenen, der den Glauben darbringt und ihn vollkommen führt. Ja? Verzeiht, ich will das verständlicher sagen. Der den Glauben auslöst und ihn vollkommen macht. Und nun haben wir in dieser Zwischenzeit eben dies zu tun, dass wir uns, wie wir in Epheserbrief gelesen haben, zu Nachahmern Gottes machen, als seine Kinder von ihm lernen und täglich neu schauen, wie wir einen Schritt ähnlicher werden können, unserem Herrn Jesus. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Die Sünde hat uns getrennt. Der Herr Jesus hat uns wieder versöhnt. Und jetzt, bis wir den Herrn wiedersehen, dass wir tagtäglich daran arbeiten, stets ihm nachzueifern. Lesen wir noch Römer Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Römer 12, 1 und 2. Und der Paulus sagt dort, ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, eure Körper als lebendiges Opfer darzubringen. Heilig, Gott wohlgefällig, dies sei euer Gottesdienst. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern seid verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr durch Erfahrung erkennt, was Gottes Wille sei, der gute, wohlfällige und vollkommene Wille. Und auch hier sehen wir das. Unser Leben, dem Herrn zu weihen, nicht nur an dem Punkt, an dem wir uns für ihn entschieden haben, wenn wir es schon getan haben, sondern auch tagtäglich zu schauen, der Herr hat uns in seine Reihen aufgenommen, ihm gehört unser Leben. Und der Herr Jesus lehrt auch im Lukas-Evangelium, wenn wir etwas getan haben für den Herrn, dann sollen wir folgendermaßen sagen, wir haben nur das getan, was wir schuldig sind zu tun, wir sind unnötige Knechte, ja? Der Herr Jesus hat alles vollbracht und er gibt uns das Vorrecht, an seinem Reich mitzuarbeiten, dort mitzuwirken, sich für ihn einzusetzen. Ja? Und dies sei unser Gottesdienst oder unser geistlicher Dienst, wie dort wortwörtlich steht. Und wenn wir mit dieser Einstellung ins Leben gehen, in den Tag gehen, wenn wir beständig daran festhalten, uns stets prüfen, auf unseren Kurs achten, auf unseren Weg achten, und nicht zur Rechten und nicht zur Linken weichen, sondern, nochmal, wie Hebräerbrief sagt, den Blick auf Jesus zu fixieren. Dann werden wir Erfahrung sammeln. Dann wird unser Sinn, unsere Denkweise, ja, unser Geist wird dann verändert werden, wird dann erneuert werden. Stets ähnlicher dem Herrn. Und so können wir den Willen Gottes erkennen und uns tagtäglich als Ziel setzen, seine Wahrheit und sein Wort in die Welt hinauszustrahlen. Wir haben nach den Seligpreisungen haben wir die Worte vom Licht der Welt. Und ich will schließen mit Matthäus Kapitel 5, die Verse 15 und 16. Dort steht geschrieben, wenn jemand eine Lampe anzündet, dann wird man sie nicht unter dem Scheffel stellen. Nein, sondern man wird sie auf den Leuchter stellen, damit das ganze Haus erleuchtet ist. So leuchte euer Licht, sagt Jesus, vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dies sei unser Ziel. Möchten wir jetzt nun ins Gebet gehen und darum beten, dass der Herr uns hilft, mit dieser Herzenseinstellung ins Leben zu gehen, von ihm zu lernen, nicht den Blick aufs Irdische zu richten, sondern auf sein kommendes Reich. Und dadurch von ihm verändert zu werden, ihm stets nachzueifern, ähnlicher zu werden. Von seinem Segen, der uns erfüllt, in die Welt zu teilen. Das Licht, das er uns gibt, in die Dunkelheit von diesen Nichtigkeiten hineinstrahlen zu lassen. Möge der Herr uns darum helfen. Amen. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König aller Welt, der du uns diesen Tag geschenkt hast, den Sonntag, den Tag der Zusammenkunft, und der du uns dein Wort geschenkt hast, um darin zu forschen, um dich zu sehen, Herr Jesus, wie du warst, in deinem vollkommenen Lebenswandel, in deinem perfekten Lebenswandel, auf das wir von dir lernen können, von deiner Nächstenliebe, die du allen Menschen geteilt hast. Du bist zu allen gegangen, hast alle geheilt, von jeglichem Schmerz, von jeglicher Krankheit. Du hast uns auch geheilt von der Sünde her und hast uns ein neues Leben in dir geschenkt. Und doch ist es schwierig, in den Zwischenzeiten vieles zu erdulden. So bitten wir dich, hilf uns, Herr, geduldig zu sein und unseren Blick allein auf dich zu richten, Herr Jesus Christus. Auf dass wir nicht abweichen, nicht zur Rechten, nicht zur Linken, sondern dein Wort hören, es aufnehmen und es tun, dir stets ähnlicher werden und von dir lernen. Du bist der beste Lehrmeister, Herr Jesus. Danke, dass du uns geschenkt hast, dein Wort, dass du uns deinen Geist geschenkt hast und uns tagtäglich erziehst. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern uns in dieser Gnadenzeit, die auch wir als deine Kinder haben, Gnade schenkst, uns zu heiligen und uns für dich einzusetzen, dass du uns dieses Vorrecht gegeben hast, dir dienen zu dürfen. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, Herr Jesus, hilf uns, aufrichtige Zeugen deines Wortes zu sein in dieser Welt. Hilf uns, ein Licht zu sein in dieser Welt und zu zeigen, was wahrer Segen ist, Herr. Dich kennen, Herr, und zu dir zu gehören. Wir bitten um deine Gnade, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. In allem wollen wir dich loben und preisen. Dir wollen wir uns anvertrauen, Herr Jesus Christus, denn dir sind wir geweiht. In allem sei dir die Ehre, Herr Jesus Christus, von Ewigkeit in Ewigkeit. Amen.